Deutschlandfunk zur Diskussion.
Ist die deutsche Debatte über die Ukraine-Unterstützung peinlich? So sieht es zumindest der Bundeskanzler. Auf einer Konferenz in Berlin hatte er es so gesagt.
Die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Übrigens auch eine, die in der geordneten Öffentlichkeit stattfindet. Wo in der Welt wäre es so, dass das eigene Land der größte Unterstützer der Ukraine mit militärischer Waffen ist und eine Debatte stattfindet, wie ich sie jeden Tag in Zeitung, Radiosendung und Fernsehern verfolgen kann? Das ist peinlich für uns als Land.
Die Taurus-Debatte für Olaf Scholz eine peinliche Debatte und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat noch eine ganz andere Frage in den Raum geworfen. Soll der Krieg in der Ukraine eingefroren werden? Für seine Gedanken erntet er gerade eine Menge Kritik. Zu Recht. Ist es überhaupt möglich, Waffen zu liefern und gleichzeitig über Einfrieren nachzudenken? Und wie schaut man aus der Ukraine auf die deutsche Debatte? Darauf suche ich Antworten. Mein Name ist Christoph Schäfer. Ich zeichne diese Sendung am Nachmittag auf mit diesen Gästen. Gwendolin Sasse ist Politologin und Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Sie sagt, was der Krieg in der Ukraine für uns in Deutschland bedeutet, ist in der Debatte hierzulande noch gar nicht angekommen. Gwendolin Sasse ist mir aus Berlin zugeschaltet. Dennis Trubetskoy ist ukrainischer Journalist und beobachtet die deutsche Ukraine-Politik genau. Auf X schreibt er, ihn nerven die Einfriergespräche. Das wird er gleich ausführen. Wir hören ihn aus Kiew. Und Michael Müller ist mit dabei für die SPD im Bundestag und dort Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Er sagt, sein Parteikollege Mützenich habe richtigerweise eine Debatte angestoßen. Warum, erklärt er uns gleich. An Sie alle herzlich willkommen in der Runde.
Vielen Dank.
Hallo.
Danke.
Herr Müller, sind Sie auch dafür, den Krieg in der Ukraine einzufrieren?
Ich habe diese Formulierung so noch nicht gewählt, aber ich finde richtig, was Rolf Mützenich damit aussagen will, nämlich, dass es da gar keinen Widerspruch geben darf und auch nicht gibt zwischen der Unterstützung, auch der militärischen Unterstützung mit Waffen für die Ukraine und gleichzeitig auszuloten, ob und wie man zu einem Waffenstillstand oder vielleicht sogar zu Friedensverhandlungen kommt. Und das hat er gesagt, dass man versuchen soll, über eine Feuerpause, eben wie er es nennt, über dieses Einfrieren, überhaupt mal in einen Dialog, in ein Gesprächsformat zu kommen. Und also nach 2 Jahren Krieg, finde ich, kann man niemandem einen Vorwurf machen, der auch darüber nachdenkt und nicht nur über Waffenlieferungen.
Also finden Sie es auch peinlich, dass die letzten Wochen geprägt waren in der Debatte von dem Gezerre um Taurus-Lieferungen für die Ukraine?
Ja, weil es wird damit immer wieder öffentlich der Eindruck erweckt, als ob dieses eine Waffensystem und diese eine Lieferung die Situation in der Ukraine komplett verändern würde. Und das ist ja in den letzten 2 Jahren ein paar Mal probiert worden, egal ob beim Gepard, beim Leopard, bei den Raketenwerfern. Immer wurde gesagt, das muss jetzt geliefert werden und dann haben wir eine andere Situation. Und wir sehen leider, dass es so eben nicht gekommen ist, sondern dass es ein viel weitgehender Konflikt ist, wo viel mehr nötig ist als dieses eine Waffensystem. Und wenn der Kanzler voller Sorge und Bedenken auch darauf aufmerksam macht, dass es ein besonderes System ist mit besonderen Fähigkeiten und Steuerungsmöglichkeiten, dann finde ich, ist das auch zu respektieren, auch in Anbetracht dessen, dass es viele Menschen gibt, die schon jetzt große Sorge haben, ob wir uns in einer Eskalationsspirale befinden.
Und Ihre Punkte werden wir ganz bestimmt im Laufe unserer Diskussion aufgreifen. Herr Trubetskoy, Sie sind Journalist in Kiew. Der Bundeskanzler findet die Waffendebatte peinlich. Ein anderer führender SPD-Politiker denkt öffentlich über das Einfrieren des Kriegs in Ihrem Land nach. Finden Sie das befremdlich?
Also, dass die Debatte teilweise in komische Richtungen geht, von der Koalition als auch von der Opposition, das stimmt. Aber was für mich wichtiger ist, ist diese Einführungsdiskussion, weil ich sie für den Moment deswegen schädlich finde, weil sie unrealistische Illusionen, die zum Teil auch Herr Müller jetzt angesprochen hat, quasi schafft. Denn zunächst einmal hat Russland in seinen massiven Haushaltsplanungen 3 Kriegsjahre angeplant und alleine für das laufende Jahr das Militärbudget um 70% im Vergleich zu 2023 erhöht. Und wenn Moskau über Verhandlungen spricht, dann gibt es für diese krasse, absolut unrealistische Vorbedingungen. Und ich will hier keinesfalls über rhetorische Floskeln wie Entnazifizierung sprechen, aber was Moskau wirklich ernst meint, ist die sogenannte Entmilitarisierung. Und nur wenn die Ukraine der deutlichen Reduzierung der Streitkräfte, des Waffenarsenals, der Schaffung der Sicherheitspuffer und so weiter, also dem Prinzip, auch dem prinzipiellen Verzicht auf jegliche NATO-Perspektive zustimmen würde, wäre Moskau im Moment für einen Waffenstillstand bereit. Und das wäre ein Selbstmord und eine Einladung für die neue Invasion für Russland mit sehr guten Karten für Moskau. Und deswegen kommt das Stand jetzt nicht in Frage.
Also ich entnehme Ihre Antwort, dass Sie den Zeitpunkt nicht gegeben sehen für solche Gedanken. Frau Sasse, ist es möglich, einerseits Waffen zu liefern und andererseits eine Debatte über Kriegshandlung einfrieren, Waffenruhe zu führen?
Also generell sind militärische Unterstützung und Verhandlungen keine Gegensätze. Und ich glaube, da sehe ich auch die Politik in der Verantwortung, auch in Deutschland das klar zu machen. Und es wird immer wieder, und so interpretiere ich auch die Aussagen von Herrn Mützenich, doch als das eine oder das andere dargestellt. Und das ist es nicht. Und im Moment, denke ich, ist die Lage ganz eindeutig, dass militärische Unterstützung vielleicht der Ukraine helfen kann, an den Punkt zu kommen, an dem sie verhandeln kann und auch Russland verhandeln muss. Denn diese Debatte über Verhandeln jetzt und ein mögliches Einfrieren, aus meiner Ansicht ein sehr unglücklicher Begriff. Konflikte, Kriege sind meistens nicht eingefroren und gehen dann auch schneller wieder los, als man es meint. Aber diese Debatte so zu führen, heißt eigentlich nicht auf Russland zu schauen, ob es dort den politischen Willen dafür gibt. Wir sehen gerade wieder, auch nach der sogenannten Präsidentschaftswahl, dass es keinerlei Interesse momentan in Moskau gibt an diesen Verhandlungen. Das heißt, man darf sich dieser Illusion nicht hingeben. Also generell kann man sagen, dass Kriege häufig und meistens mit Verhandlungen enden werden. Aber ich stimme Herrn Trubetskoy zu. Ich glaube, das ist nicht der richtige Moment jetzt. Und so ein Begriff von Einfrieren, der hört sich gut an in der öffentlichen oder politischen Debatte. Aber was das genau bedeutet und was man da versucht einzufrieren, man versucht dann einzufrieren, dass in den besetzten Gebieten gröbste Menschenrechtsverletzungen stattfinden, dass also dieses Besatzungsregime mit bewaffneter Gewalt Leute zu allem Möglichen zwingt, nämlich dazu, das Ukrainischsein aufzugeben. Das gerät dabei aus dem Blick. Deshalb finde ich das nicht eine peinliche Debatte. Ich finde die Wortwahl der sehr merkwürdig, aber eine, die eigentlich den Moment jetzt gar nicht wirklich wahrnimmt, was jetzt gerade passiert. Und man muss, glaube ich, auch dazu sagen, wenn der Bundeskanzler sagt, es sei eine peinliche Debatte, dann ist auch, natürlich, ne? Das Kanzleramt auch Teil dieser Debatte.
Also Sie sind nicht überzeugt, nehme ich dem Ganzen. Herr Müller, klingt für Ihre Ohren gut, der Vorstoß von Herrn Mützenich, aber er greift womöglich zu kurz.
Erstmal bin ich sehr froh, dass Frau Sasse sagt, es gibt gar keinen Widerspruch zwischen militärischer Unterstützung und Verhandlungen. Und ich will da auch mal hinweisen darauf, dass diejenigen, die immer mehr fordern, ja oft Willy Brandt oder Helmut Schmidt zitieren, die in ihrer Amtszeit deutlich mehr an Rüstung gemacht haben, als wir heute machen. Nur mit dem Unterschied, dass es parallel dazu Rüstungs- und Rüstungsbegrenzungskonferenzen gab, internationale Verträge, um aus dieser Spirale auch wieder rauszukommen. Und genau dieser zweite Schritt fehlt im Moment. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir die Ukraine weiterhin unterstützen werden. Und wir tun das an zweiter Stelle nach der USA. Das stellt niemand in Frage. Sondern die SPD, der Fraktionsvorsitzende, hat lediglich eingefordert, dass eben dieser zweite Schritt, den ich gerade dargestellt habe, auch eine Rolle spielen muss in unseren Überlegungen. Und es ist doch niemand so naiv zu glauben, man kann morgen bei Putin anrufen und mit dem Menschen irgendetwas glaubwürdig sofort verabreden. Aber natürlich ist er auch abhängig von anderen, von Chinesen, von Türken, von Indern, von Brasilianern, von Südafrikanern. Und warum werden diese Angebote und diese Partnerschaften, die es ja dort gibt, nicht stärker auf den Prüfstand gestellt, ob man über die in ein Gesprächsformat kommt.
Frau Sasse, hat Herr Müller da einen Punkt?
Ich möchte dazu nur kurz sagen, es laufen ja durchaus auch Gespräche. Also dass jetzt vielleicht in Deutschland und Frankreich auf höchster Ebene momentan keine Telefonate stattfinden, heißt nicht, dass nicht trotzdem verschiedene Arten von Verhandlungen und Gespräche laufen. Und die sind Teil des Ganzen, um zu sehen, ob sich der politische Wille in Moskau verändert oder eben auch bei Ländern, wie Herr Müller gerade sagt, die auf Russland eventuell einen größeren Einfluss haben könnten in dieser Sache. Es gab mehrfach die sogenannten Friedensgipfel, an denen die Ukraine beteiligt ist. Da nehmen viele internationale Staaten teil. Es gab es dreimal. Das vierte Mal ist in Vorbereitung. Der ukrainische Präsident Zelensky hat auch in Aussicht gestellt, dass in der Schweiz ein Friedensgipfel stattfinden könnte, zunächst einmal ohne Russland. Dann hat er auch gar nicht ausgeschlossen, dass das ein Format werden könnte, das man längerfristig bedient. Das heißt, die Vorstellung, dass gar keine Gespräche im Gange sind, ist nicht richtig. Und die deutsche Rolle dabei ist momentan nicht so prominent. Und vielleicht ist es auch verständlich, dass generell Europa und der Westen nicht eine Hauptrolle am Anfang spielen werden. Und im Hintergrund laufen natürlich auch Gespräche über Gefangenenaustausch, über humanitäre Hilfe. Also das Bild stimmt nicht, dass gar keine Verhandlungen gerade geführt werden oder keine Gespräche geführt werden. Und das kann man ja auch als eine Vorbereitung auf den Moment sehen, wenn die militärische Lage so ist, dass die Ukraine verhandeln will.
Ja, aber Rolf Mützenich hat diese Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Und er hat sie in die Richtung formuliert derjenigen, die genau darüber, über all diese Formate, die Sie gerade aufgezählt haben, Frau Sasse, überhaupt nicht reden. Im Deutschen Bundestag gibt es einige, die ausschließlich über Waffen reden. Und Rolf Mützenich hat genau den Punkt aufgegriffen und hat in deren Richtung argumentiert, dass es richtig und wichtig ist, genau an diese internationalen Gespräche anzuknüpfen, die Schweizer Konferenz, die vor uns wahrscheinlich liegt, und andere Formate, weil wir das eben auch brauchen. Und das gehört zu der Debatte auch mit dazu.
Es kommt aber auf den Zeitpunkt an, wie Frau Sasse und Herr Trubetskoy vorhin schon erwähnt haben. Und ich meine, das Einfrieren, ist das ein Zustand der Stabilität bringt? Also gibt es Beispiele, die eigentlich zeigen, Frau Sasse, einfrieren ist nicht so die beste Idee?
Ja, also davon gibt es viele Beispiele. Wenn wir jetzt in Osteuropa bleiben, dann sind sicher die Beispiele aus Georgien uns im Kopf. Da hat man auch gemeint, dass Kriege eingefroren waren, sei es in Nagorno-Karabach, sei es jetzt zwischen Armenien und Aserbaidschan der Krieg oder in Georgien, in Südossetien, Abchasien. Und man hat gesehen, dass diese Versuche über einen längeren Zeitraum gescheitert sind. Da gab es damals nicht die wirkliche Strategie einfrieren, sondern man hat dann diese Konflikte und Kriege als eingefroren bezeichnet. Und dann hat sich etwas gewandelt im Sprachgebrauch, insbesondere mit den Versuchen über Minsk, den Krieg im Donbass einzufrieren. Und auch das hat nicht geklappt. Und es wird so ein bisschen, es klingt, und so klang es auch für mich in den Worten von Herrn Mützenich, dass es eine Strategie sein kann, das zu tun. Ich halte das nicht für einen sinnvollen Begriff. Herr Mützenich hat dann im Nachgang auch noch gesagt, es sei eben ein Konzept, das er aus den Sozialwissenschaften mitgenommen hätte. Und da muss man ganz klar sagen, das ist kein Konzept, es ist kein wissenschaftliches Konzept, es ist auch keine analytische Kategorie. Es ist, glaube ich, ein Versuch, plastisch eine Wunschvorstellung auszusprechen. Und das geht am Ziel vorbei. Man sollte eher, was Herr Müller eben sagte, diese Punkte sind dann aber untergegangen in der Diskussion, zu sagen, es gibt ja auf verschiedenen Ebenen, international, auch über Europa, den Westen hinaus, Versuche, eine Position, insbesondere die Ukraine unterstützt, zu entwickeln. Das ist aber ein anderer Punkt als das Einfrieren. Diesen Begriff halte ich für sehr schwierig in dieser Diskussion.
Herr Trubetskoy, Sie beobachten alles aus Kiew. Kommen die Gedanken aus der SPD bei Ihnen in der Ukraine an? Gibt es darauf eigentlich Reaktionen?
Naja, also es ist natürlich so, dass wenn Fraktionschef einer demokratischen Partei, der Hauptpartei in der heutigen Regierung sowas sagt, das kommt natürlich an. Und wir haben hier in der Ukraine erlebt, dass das Image Deutschlands in den letzten 2 Jahren massiv verbessert wurde. Das muss man auch sagen. Es kommt hier schon an, dass Deutschland der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine ist. Und die Ukraine verstehen auch, dass wir hier im Prinzip ohne deutsche Hilfe gerade jetzt in dieser schwierigen internationalen Situation nicht überleben werden. Aber ja, es ist trotzdem kommt es negativ an, wenn sowas gesagt wird, einfach aufgrund der Tatsache, also erstens der Zeitpunkt. Und zweitens glaube ich, dass, was glaube ich teilweise in Teilen der SPD auch ein bisschen unterstützt wird, also es wird, glaube ich, tatsächlich mehr, also die diplomatischen Kanäle, die werden stärker genutzt, als man glaubt. Und wenn ich sage, dass Russland sehr deutlich als Bedingung für einen Waffenstillstand auf der sogenannten Entmilitarisierung steht, Stand jetzt und Stand heute, ist es halt so, wie es ist. Und das kommt eben aus diesen diplomatischen Kanälen. Weil, also von dem, was Russland fordert, von dem, was Russland als Vorbedingung auflistet, gibt es genug Dinge, von denen der Kreml auch selbst weiß, dass das Quatsch ist. Und gerade deswegen muss es vorerst einfach darum gehen, dass Russland zumindest vor diesen Vorbedingungen abkehrt, vor diesen seriösen. Und das kann leider nur auf dem Schlachtfeld gelingen. Das geht halt anders nicht.
Also,
und das
Also Debatten über Waffen auch in der deutschen Politik sind nach wie vor unvermeidbar für Sie.
Also es ist generell so, dass im Prinzip, also wenn wir realistischer auf die Lage schauen, muss man wirklich sagen, dass das sogenannte Entfrieren, also das Wort mag ich nicht, aber es ist kein wünschenswertes Szenario, aber in einer oder anderen Form ist es ein realistisches mögliches Szenario, denn eine grundsätzliche Einigung zwischen zwei Staaten über den Status der besetzten Gebiete, über die sie verfassungstechnisch den gleichen Anspruch erheben, die Ukraine natürlich zu Recht, Russland nicht, ist beinahe Science Fiction. Und deswegen wird es wohl nie über einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch zum Beispiel alle gegen alle gehen, an welcher Frontlinie dann auch immer. Aber vorerst muss es darum gehen, wie man Russland stoppt. Und bis man Russland stoppt, das muss man in Deutschland wirklich verstehen, kann es lange dauern. Denn das muss ich einfach so deutlich sagen, wie es ist. Wladimir Putin sind sowohl wirtschaftliche Konsequenzen als sowohl ukrainische wie auch russische Menschenleben vollkommen egal. Und deswegen gibt es halt vorerst keine andere Option.
Herr Müller, das waren jetzt harte Worte von Trubezkoi, was die deutsche Perspektive anbelangt. Wenn es jetzt um die Worte von Herrn Mützenich geht, Herr Müller, Kabinettsmitglieder wie Verteidigungsminister Pistorius und auch Außenministerin Baerbock distanzieren sich von der Wortwahl ihres Fraktionschefs. Im Deutschlandfunk übersetzt FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann Mützenichs Gedanken als sozialdemokratische Appeasement-Politik. Rennt Ihr Fraktionschef und Ihre Fraktion gerade in eine Sackgasse, Herr Müller?
Naja, also jetzt müssen wir bitte nicht über Frau Strack-Zimmermann reden. Wir sind ja in einer seriösen Diskussion.
Also, aber sie gehört ja Ihrer Ampelkoalition auch an.
Ja, ja. Man muss sich nicht jede Formulierung zu eigen machen. Wir diskutieren ja darüber, ob das ein glücklicher Begriff ist des Einfrierens oder nicht und wie man ihn interpretiert. Aber völlig unstrittig in der SPD, in der SPD-Fraktion sind zwei Dinge, die eben Rolf Mütze nicht ausgedrückt hat. Erstens, es wird nicht gerüttelt an der Unterstützung für die Ukraine. Und zweitens, wir wollen alle diplomatischen Wege zumindest ausloten, die auch zu einem anderen Ergebnis kommen können, als dass dieser Krieg immer weitergeführt wird. Das ist unstrittig. Und ich möchte an einen Punkt doch bitte auch noch erinnern, weil immer wieder in der Diskussion der Eindruck erweckt wird, alles, was passiert an Unterstützung für die Ukraine, ist praktisch gegen den Willen der SPD, ist erzwungenermaßen. Glaubt im Ernst jemand? Naja, es wird doch immer wieder den Eindruck erweckt, dass in der SPD es eine Haltung gibt, die eher eben auf Zurückfahren des Engagements angelegt ist. Ein Fraktionsvorsitzender, der sich schwer tut mit all dem. Aber glaubt denn im Ernst jemand, dass es dieses Maß an Unterstützung für die Ukraine gegeben hätte, ohne die SPD, ohne den Kanzler, ohne die größte Koalitionsfraktion, ohne den Fraktionsvorsitzenden? Wir stehen voll dazu, dass wir eben auch militärisch die Ukraine unterstützen.
Aber es sind ja genau diese, Herr Müller, Entschuldigung, aber es sind doch genau diese Aussagen, die je nachdem öffentlich Unbehagen und Kritik hervorrufen, weil man sich fragt.
Bei wem eigentlich, wenn ich mal fragen darf?
Na, in Interviews werden die Fragen ja gestellt, zum Beispiel, inwiefern die SPD in eine Russland-Fixiertheit, so wird es zum Teil genannt, zurückfällt. Aber das würden Sie jetzt absolut von sich weisen.
Ja, wer stellt diese Fragen und wer führt diese Diskussion? Es gibt Umfragen, die Ihnen auch bekannt sind von seriösen Instituten, wo große Teile der Bevölkerung voller Sorge sind in Bezug auf diesen Konflikt. Und auch das muss doch erlaubt sein für den Kanzler, das auszudrücken, dass wir einerseits alles an Unterstützung tun, dass wir diese Sorgen aber ernst nehmen und deswegen abgestimmt mit internationalen Partnern sehr genau überlegen, was wir liefern, wann wir liefern und mit wem.
Aber sind Umfragen wegweisend für Entscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik oder sind sie eher ein Ausdruck dessen, dass, wenn entschieden wird, stärker erklärt werden muss, warum man auch entgegen von Sorgen in der Bevölkerung entscheidet?
Aber wir tun's doch. Wir sind der zweitgrößte Unterstützer. Wir tun's doch. Wir unterstützen doch die Ukraine. Und gleichwohl können wir doch nicht ausblenden, dass nach Jahrzehnten eines anderen Wegs in Deutschland, das Reduzieren der Bundeswehr, Ende des Kalten Krieges, keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, dass wir innerhalb von Wochen eine andere Politik machen mussten wegen des Krieges von Putin gegen die Ukraine und dass das viele Menschen voller Sorge sehen. Das ist doch auch Aufgabe von Politik, das wahrzunehmen.
Auf jeden Fall ist das Aufgabe der Politik. Genau. Aber ich glaube, es gehört zur Ehrlichkeit auch mit dazu, dass es natürlich auch Lücken in der Kommunikation gegeben hat. Und wenn lange Zeit auch aus dem Kanzleramt eben keine genaue Positionierung oder Erklärung für die Taurus-Entscheidung kommt, dann sind auf diesem Nährboden eben diese Debatten angeheizt worden. Und ich glaube, was problematisch ist, ist gar nicht so sehr die politische Entscheidung, es zu tun oder nicht zu tun, aber dass es verschiedene Stimmen gibt. Also die SPD wirkt nicht geeint, die Regierung wirkt nicht geeint und im Endeffekt profitiert davon vor allem der Kreml. Und das wird natürlich auch bewusst ausgenutzt. Und es entsteht auch eine Verunsicherung, eine größere Verunsicherung der Bevölkerung. Ich glaube gar nicht so sehr durch die Frage, liefert man nun Taurus oder nicht, aber dadurch, dass so viele Stimmen zu hören sind und dann auch lange Zeit, muss man sagen, die Stimme des Kanzlers nicht oder nicht sehr deutlich.
Ja, aber das ist doch das muss ich akzeptieren, die Kritik, die Sie formulieren, Frau Sasse, aber das ist doch etwas, was man jetzt nicht nur in Richtung SPD formulieren darf. Der Kanzler hat, Sie sagen zu spät, aber der Kanzler hat entschieden, es wird nicht geliefert. Eine Woche später äußert sich in einer Talkshow die Außenministerin anders. 4 Tage später äußert sich ein Fraktionsmitglied der Grünen im Bundestag anders. Also kann man diese Debatte doch auch in diese Richtung führen. Was ist da eigentlich los, dass nach dem Wort des Kanzlers dann noch diese Debatte weitergeführt wird?
Also ein Punkt passt vielleicht dazu, weil was ja klar ist, wenn wir zum Beispiel auch über das Taurus-System sprechen, es gibt Informationen, die nicht der Öffentlichkeit bekannt sind. Das haben wir alle verstanden. Ist dieses, ich sag mal, dadurch, dass der Öffentlichkeit nicht alle Informationen vorliegen, entsteht dadurch erst ein Vakuum, das Misstrauen und ein Unbehagen politisch und gesellschaftlich hervorruft, dass überhaupt Debatten so aufgehitzt geführt werden,
Herr Müller? Das kann sein. Es ist nun mal leider so, dass auch ich aus einigen Sitzungen des Auswärtigen Ausschusses nicht alles berichten darf. Dafür gibt es diese geheimen Sitzungen nun auch, wo wir entsprechende Informationen bekommen. Natürlich begünstigt das Spekulationen und solche Debatten. Aber gerade deswegen muss man doch auch ein Stück weit Vertrauen in das Wort des Kanzlers haben, gerade innerhalb der Koalition, wenn er dann eine Entscheidung getroffen hat, dass er das auch auf der entsprechenden Informationsbasis tut.
Ist das Vertrauen da?
Bei mir ja. Und bei sehr vielen in unserem Land ist es auch da, die es richtig finden, dass man diesen besonderen Weg gibt. Offensichtlich spielt aber in der Politik eben auch Parteipolitik eine Rolle und einige versuchen, sich mit der Debatte zu profilieren.
Sie hören den Deutschlandfunk. Wir diskutieren hier gerade über die deutsche Ukraine-Hilfe. Mit dabei sind Michael Müller, der SPD-Bundestagsabgeordnete. Den haben Sie gerade gehört. Gwendolin Sasse, Politologin und Osteuropa-Expertin. Und Dennis Trubetskoy, ukrainischer Journalist, ist auch in der Runde. Sich profilieren, Herr Müller, haben Sie gerade eben gesagt. Es gibt ja auch den Vorwurf gegenüber Ihrer Partei, dass das sozusagen ein Kalkül vor Landtagswahlen ist in ostdeutschen Bundesländern. Weil Umfragen zeigen, dass die Menschen in ostdeutschen Bundesländern der militärischen Unterstützung für die Ukraine ablehnender gegenüberstehen als anderswo in der Republik. Also dass deshalb auch diese Einfrierungsgedanken von der Mütze nicht platziert worden sind. Verfolgen Sie in der SPD-Fraktion gerade eher Parteipolitik statt Staatspolitik?
Wenn dieser Vorwurf zutreffen würde, dann würden wir doch die militärische Unterstützung zurückfahren, weil das ist ja der Punkt der Kritik bei vielen Menschen. Und wir machen genau das Gegenteil. Wir haben gerade beschlossen, wieder mal das größte Unterstützungspaket im Rahmen von 7 Milliarden Euro an die Ukraine zu liefern. Die anderen europäischen Partner tun einen Bruchteil dessen. Das heißt, dass wir in der Debatte um die Sorge einer Eskalation natürlich eben auch die Meinung der Bürgerinnen und Bürger sehen und auch aufnehmen, dass es aber weiterhin nicht nur wie bisher, sondern sogar noch mehr Unterstützung für die Ukraine im militärischen Bereich gibt.
Herr Trubetskoy, ich möchte das an Sie weitergeben. Also das Argument, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, wie die sich positionieren, was Umfragen über deren Sorgen und Anliegen sagen, macht diese Argumentation für Sie Deutschland zum zuverlässigen Partner an der Seite der Ukraine? Ich meine, die Meinung von Bürgern kann so einmal sein und in einer Woche lautet sie anders.
Erstens ist Deutschland natürlich einer der zuverlässigsten Partner der Ukraine und man muss hier auch ebenfalls ganz deutlich betonen, dass Deutschland wirklich auch ein Partner auf dem Verlass ist. Also wenn Deutschland etwas sagt, dann macht es auch Berlin und das ist unfassbar wichtig. Das kann man nicht über alle Länder sagen. Gleichzeitig,
was zum Beispiel die USA, meinen Sie, wo gerade das letzte aktuelle Paket in Stocken geraten ist, beziehungsweise nicht durchkommt?
Teilweise, aber nicht nur die USA, auch andere Länder, zum Beispiel Frankreich, also wenn Präsident Macron zum Beispiel von dieser Perspektive, Truppen vor Ort in der Ukraine in einer oder anderen Form zu haben, spricht, ist das schön und nett. Gleichzeitig, Frankreich ist das Land, das ungefähr 3000 Munitionsgeschoss pro Monat an die Ukraine liefert, und das ist nicht wahnsinnig viel. Und die Frage der Munition ist eigentlich tatsächlich, da stimme ich Herrn Bundeskanzler zu, einer der wichtigsten aktuell, beziehungsweise sogar die wichtigste. Was mich allerdings an der Debatte in Deutschland stört, und das muss ich ebenfalls ansprechen, ist, also erstens, unzählige Bundestagsgespräche über einzelne Waffensysteme, das ist natürlich sowieso komisch, wie ich schon angedeutet habe, sowohl von der Regierungsfraktion als auch von der Opposition.
Also und Taurus, da jetzt kein Gamechanger von erwarten, oder weshalb?
Im Endeffekt ist es unfassbar wichtig, glaube ich, dass es ist Krieg, und es wäre schön, wenn Waffensysteme und deren Lieferung im Endeffekt erst nach deren ersten Einsatz auf dem Schlachtfeld verkündet werden, und dass solche Gespräche über vereinzelte Waffensysteme am besten hinter verschlossenen Türen geführt werden müssen. Da stimme ich auch dem ukrainischen Botschafter in Deutschland zu. Aber das Problem ist, sind auch teilweise Meinungsumfragen zu solchen Fragen, ob man Taurus zum Beispiel liefert oder nicht, weil, und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich glaube, die Demokratie, also der demokratische Aspekt ist wahnsinnig wichtig, und es ist absolut legitim, die Frage zu stellen, ob man der Ukraine Waffen liefern sollte, ob man das versteckt tun sollte oder nicht. Aber wenn wir über solche Systeme wie Taurus sprechen, sind viele Sachen aus gutem Grund gemein, auch was die militärische Lage, militärische Kapazitäten in der Ukraine betrifft, aber auch über die Besonderheiten des Einsatzes dieses Systems. Und die Bürgerinnen und Bürger irgendwo in Köln oder Leipzig, die hier mal einen Satz gehört haben über Besonderheit oder da über Moskau oder was auch immer, also ich respektiere deren Meinung, aber ich glaube, es ist aus gutem Grund, dass solche Entscheidungen eigentlich am liebsten hinter verschlossenen Türen von Leuten getroffen werden, die wirklich das vollständige Bild haben, also, und nicht so öffentlich debattiert werden.
Also weniger hören auf Umfragen, sagen Sie?
Am besten solche Umfragen gar nicht durchführen.
Könnte ich auch kurz was zu Umfragen sagen? Ja. Also ich finde mich schon einen bezeichnenden Trend in Umfragen in Deutschland, dass es ja nach wie vor eine mehrheitliche Unterstützung für finanzielle und auch militärische Unterstützung der Ukraine gibt. Manchmal klingt es so, als wäre das nicht mehr der Fall. Und man muss da natürlich genau hinschauen, und die Fragen variieren auch immer. Und manches, was dann nach neuen Trends aussieht, hat dann vielleicht eher mit der Art der Fragestellung zu tun. Aber an diesem Konsens, der eigentlich historisch betrachtet erstaunlich schnell nach Februar 22 sich durchgesetzt hat in der deutschen Gesellschaft. Das ist ja durchaus ein starkes Umdenken, was da erforderlich war, dass er hält sich weiterhin, und ich finde, das ist wichtig, das zu betonen. Und wenn neuere Umfragen zum Beispiel ergeben, wenn man fragt, wie wird dieser Krieg irgendwann enden, und dann antwortet eine gewisse Prozentzahl, es war ungefähr ein Drittel, glaube ich, mit Verhandlungen, dann heißt es aber nicht in der Interpretation, jetzt wollen alle zum jetzigen Zeitpunkt Verhandlungen, verstehen nicht, dass es auch militärische Unterstützung braucht. Man kann also diese Umfragen und die Fragen, die überhaupt gestellt werden, sehr schnell, sehr selektiv interpretieren. Ich sage nicht, dass sich Politik genau an Umfragen orientieren muss, aber man muss eben genau hinschauen. Sie erfassen schon etwas, aber vielleicht nicht immer das, wie es in der Diskussion dann aufkommt.
Ich will Frau Sasser ganz kurz zustimmen. Also ja, ich hätte nicht gedacht, dass die grundsätzliche Unterstützung für die Ukraine bei allen Besonderheiten Deutschlands, bei allen Verständlichkeiten Deutschlands im März 2024 so stark sein wird, wie es ist. Ich bin positiv überrascht und sehr dankbar.
Haben Sie Angst, dass diese Unterstützung auch im Zuge von Kriegsmüdigkeit nachlassen könnte?
Ja, Kriegsmüdigkeit ist natürlich ein Wort, das für mich sehr schwierig nachzuvollziehen ist, wenn man die gesamte Zeit in der Ukraine verbringt. Mhm. Also wenn jemand kriegsmüde ist, dann sind das wir. Mhm. Und natürlich habe ich meine eigenen Sorgen, aber ich glaube, dass die in außenpolitischen Perspektiven, dass die weltpolitischen Perspektiven jetzt sich so entwickeln, dass es für alle Beteiligten besser ist, dass Russland hier in der Ukraine gestoppt wird. wird, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet, denn die Perspektiven für die nächsten 15 Jahre, also die sind bedrohlich. Mhm. Ich nenne nur ein kleines Beispiel. Also diese Shahed-Drohnen, also diese iranischen Kampfdrohnen, die hier auf die Ukraine seit Ende 2022 fliegen, die sind seit dem ersten Einsatz deutlich besser geworden. Wir haben hier zum Beispiel ballistische Raketen aus Nordkorea, die vermutlich auch in ein paar Jahren deutlich besser werden. Wer weiß, wohin all das fliegen wird? Wer weiß, mit welchen Konflikten zum Beispiel die USA, die sich schon heute nicht zwingend als super verlässlicher Partner zeigen, in welchen Konflikten sie verwickelt sein werden. Und kurz gesagt, es sind halt zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Also der Krieg Russlands gegen die NATO-Staaten in Europa, wenn die USA aktiv beteiligt sind und wenn die USA nicht wirklich aktiv beteiligt sind. Und darüber müssen alle sich Gedanken machen. Und deswegen schaue ich verhalten optimistisch, dass zumindest die Politik und die Experten auf diese Perspektive ernsthaft schauen.
Also Unwägbarkeiten, die in der Zukunft liegen, sprechen Sie indirekt so an. Da möchte ich nochmal den Bogen schlagen zu Herrn Mützenichs Ausführungen. Ist in der Tat, Frau Sasse, dann doch ein Punkt dran, dass man Debatten in der deutschen Politik offener führen müsste, insofern, dass man zumindest mehr in Szenarien denkt?
Also ich finde, es gibt schon ziemlich viel Debatte und wie wir ja schon gesagt haben, wenn eine Debatte vor allem auch zeigt, dass einzelne Parteien oder die gesamte Regierung sich nicht einig ist, dann ist das durchaus etwas Problematisches in einer Situation wie der jetzigen, wo wirklich auch dann Entschlossenheit und Einigkeit wichtig ist. Nach außen hin kann man vielleicht auch noch mal überlegen, wie kommuniziert wird in anderen Kontexten, in anderen Ländern Europas. Ich glaube, unsere deutsche Debatte, die sich ja viel um sich selbst dreht, ich glaube, es gehört mit auch zur Diskussion, dass wenn wir von einzelnen Waffensystemen viel hören, wenn wir hören, ob eine Debatte peinlich sei oder nicht, dann geht es eben viel zu wenig aus meiner Sicht um das, was gerade in der Ukraine passiert. Mhm. Und ich glaube, ein Grundproblem ist nicht Kriegsmüdigkeit, diesen Begriff mag ich auch nicht, aber die Leute wissen, glaube ich, einfach viel zu wenig über die jetzige genaue Situation vor Ort. Die Aufmerksamkeit bei lang anhaltenden Kriegen nimmt dann irgendwann ab und wenn die Diskussion hier so fokussiert ist auf entweder ein bestimmtes Waffensystem oder Parteien, die untereinander uneins sind und was das alles für uns bedeutet, wirtschaftlich oder auch militärisch, dann geht etwas Wichtiges verloren und dieser Blick überhaupt in die Ukraine hinein, das ist eben nicht ganz weit weg von uns ist, sondern uns ganz, ganz klar, ganz direkt tangiert. Das ist in ostmitteleuropäischen Staaten eine ganz andere Diskussion. Damit geht es los, dass es die Sicherheit von allen in Europa ist. Genau.
In Polen, in den baltischen Staaten zum Beispiel, meinen Sie?
Ja, genau.
Mhm. Ist da, also da höre ich so ein bisschen Kritik auch heraus aus Ihrer Antwort, Frau Sasse. Herr Müller, wird das zu wenig kommuniziert? Ist doch nicht angekommen, wie direkt bedroht wir in Deutschland sind durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine?
Das empfinde ich anders. Ich finde, dass da medial auch sehr viel passiert ist und sehr, sehr gut und breite Berichterstattung ja stattfindet, auch mit großem Interesse. Die Bundestagsabgeordneten werden alle angefragt, um darüber zu berichten. Wir sehen jetzt natürlich auch noch eine erhöhte Sensibilität durch diese schlimmen Bilder aus Israel und Gaza. Also insofern sind da sehr viele auch interessiert an diesen außen- und sicherheitspolitischen Debatten und die finden medial auch einen großen Niederschlag. Aber eins ist richtig. Wir müssen uns, glaube ich, auf eine völlig veränderte Weltlage einstellen. Und das bedeutet eben, dass wir jetzt nicht einmalig nur über 100 Milliarden Sondervermögen reden dürfen, sondern wie wir langfristig die Bundeswehr ertüchtigen, wie eine europäische Verteidigung aussieht, welche Krisen durch eine Veränderung im Weißen Haus auf uns zukommen können. Und auch für diesen neuen außen- und sicherheitspolitischen Weg muss man doch die Bevölkerung gewinnen und muss doch eben auch diese Dinge, die viele Menschen da umtreiben, sensibel aufnehmen. Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Und ich betone es zum fünften Mal, ganz unabhängig davon, dass wir weiter die Ukraine unterstützen werden, wie sonst niemand in Europa. Das heißt, wir machen uns nicht abhängig von Umfragen, aber wir nehmen natürlich Stimmung auf. Das ist doch auch Aufgabe der Politik.
Aber Bevölkerung zu sensibilisieren, Herr Müller, müssten bestimmte Fragen nicht stärker politisch auch begleitet werden? Also wenn Sie sagen, brechen noch ganz andere Zeiten für uns an. Das Land muss sensibilisiert sein für den Krieg. Es kommen immer wieder Debatten, die ploppen auf und verhallen wieder, wie zum Beispiel die Wehrpflicht. Es gab jetzt am Wochenende mit dem Vorstoß von Frau Stark-Watzinger Zivilschutzübungen an Schulen durchzuführen, Kritik an ihren Ideen. Also sind das nicht genau die Punkte, die eigentlich das Land auf ganz andere Zeiten vorbereiten könnten, aber die dann als Gedenkanstöße sofort wieder verpuffen.
Na, warum verpuffen die? Der Bundespräsident
zumindest hat, nicht politisch begleitet werden langfristig.
Natürlich, der Bundespräsident hat vor Monaten einen Vorschlag zu, ich komme jetzt nicht richtig auf den Namen, ich glaube so ein soziales Pflichtjahr, glaube ich, nannte er es, hat er gemacht. Es gab dann die Debatte um die Wehrpflicht, es gibt jetzt den Vorschlag von Frau Stark-Watzinger. Das sind doch Diskussionsanstöße, die auch weiterentwickelt werden in der Politik, die beraten werden im Bundestag, in den Landesparlamenten. Wie geht man damit jetzt um? Aber es kann doch niemand im Ernst erwarten, dass wir nach einem Ausstieg aus der Wehrpflicht innerhalb von 2 Wochen entscheiden, wir machen wieder die Wehrpflicht. Wie soll denn das umgesetzt werden? Damit muss sich doch Politik auseinandersetzen können und das geht nicht von heute auf morgen.
Frau Sasse, geht Ihnen das zu langsam in der deutschen Politik, wenn es darum geht, Krieg zu vermitteln und gerade auch die Herausforderungen, die an diese Gesellschaft damit einhergehen?
Also das, was ich vorher meinte, bezog sich eher darauf, dass das eigentliche Geschehen in der Ukraine aus dem Blickfeld gerät. Mhm. Und
also solche Debatten
wären
nicht hilfreich,
wenn wir uns eben mit uns selbst hauptsächlich beschäftigen. Aber dass Dinge wie eine Diskussion über die Wehrpflicht natürlich mehr Zeit brauchen, dass sie ein Teil eines Mentalitätenwandels auch in Deutschland sind, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik, das ist ganz klar, dass man das nicht schnell entscheiden kann jetzt und dass es darüber weitere Diskussionen geben muss, da habe ich gar keinen Zweifel daran. Also ich bezog mich mehr darauf, wie präsent wirklich das Geschehen in der Ukraine und dann auch nochmal zum Beispiel die Realität in den besetzten Gebieten bei uns ist.
Also mehr hören auf die östlichen Nachbarn?
In dieser Hinsicht ja, allerdings steht dahinter auch gleich dieses Spannungsverhältnis, dass es eben darauf ankommt, eben auch die Spaltungen in Europa von dem Verständnis dieses Krieges und was es auch für die Politik in Europa bedeutet, nicht zu groß werden zu lassen. Also da gibt es durchaus Spannungsverhältnisse und das wäre in die Zukunft gedacht problematisch.
Und wenn Sie fragen, ob wir genügend auf die osteuropäischen Partner achten, möchte ich daran erinnern, dass Deutschland beschlossen hat, eine Brigade, eine ständige Einheit in Litauen zu stationieren. Das heißt, die Sorgen gerade der baltischen Staaten, die zu Recht formuliert werden, die zu Recht Angst haben und sich bedroht fühlen, werden aufgenommen und es gibt sofort eine Umsetzung.
Aber das muss ich sagen, also in Bezug nochmal auf den Einfrierungsgedanken von der Mütze nicht. Da gab es ja auch sehr schnell Reaktionen, nicht nur aus der Ukraine, aus Polen und aus Finnland auch. Da müssten Sie doch eigentlich konsequent jetzt sein, oder?
Was meinen Sie jetzt? Was soll jetzt?
Also, dass solche Ideen nicht unbedingt zielführend sind und eher in die Karten von Putin spielen.
Ich habe mich ja dazu geäußert, dass es das nicht beabsichtigt ist, mit solchen Formulierungen die irgendwelche Unterstützung zurückzufahren. Ganz im Gegenteil. Und ich bleibe dabei, und das sehen wir auch bei europäischen Partnern, dass das da ja auch ein buntes Bild an Diskussionen gibt, dass es erlaubt sein muss, über andere Dinge auch nachzudenken.
Okay, der Punkt ist angekommen. Herr Trubezkoi, wir gehen langsam auf unsere letzten Sendeminuten zu. Wenn Sie das alles so von außen aus Kiew beobachten bei uns hier in der Diskussion, gibt es einen Punkt, den Sie als Ratschlag vielleicht formulieren möchten an die Ampelkoalition?
Also ich glaube, es ist jedenfalls so, dass, dass man nicht lange, also bei dieser weltpolitischen Lage, die Linie fahren werden kann, dass man einerseits wirklich massiv die Ukraine unterstützt und andererseits doch auf alte Sprichwörter irgendwie quasi auch vor der Europawahl oder auch vor anderen Wahlen, also dass man versucht, da zwischen diesen Sachen zu balancieren, das wird nicht gelingen. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel der Minister Pistorius eine sehr deutliche Kommunikation führt, aber im Endeffekt, und wie gesagt, das ist nicht für mich Ratschläge, es ist nicht meine Rolle, Ratschläge an die Bundesregierung, an die Ampelregierung zu geben, aber gerade von der Seite des Bundeskanzlers Scholz, und Scholz, der Bundeskanzler, ist ein großer Freund der Ukraine, glaube ich, dass es wichtig zu verstehen ist, die deutsche Bevölkerung verdient ein ernsthaftes, erwachsenes Gespräch über das, was jetzt passiert. Und das ist nicht immer der Fall. Was jetzt die aktuelle Lage anbetrifft, einfach kurz zwei, drei Sätze zu dem, was gesagt wurde. Es ist für mich völlig okay, wenn Deutschland die Ukraine vor allem aus pragmatischen Gründen unterstützt, aus pragmatischen Gründen der eigenen Sicherheit. Das ist auch für mich fester als irgendwelche emotionale Zugeständnisse oder was auch immer in die Richtung. Was ich aber trotzdem glaube und wo Frau Sasse wirklich recht hat, ich glaube, relativ wenige Menschen in Deutschland, auch durch diese mediale Berichterstattung, wo irgendwie vor einem Jahr das Gerede davon war, dass Russland kurz vor Zusammenbruch steht und jetzt ist es irgendwie andersrum. Also relativ wenige Menschen in Deutschland wissen wirklich, wie die realistischen Aussichten für die nächsten anderthalb, zwei Jahre in diesem Krieg sind. Und da gibt es tatsächlich Verbesserungsbedarf, denke ich.
Verbesserungsbedarf, wo sehen Sie den, Frau Sasse? Wir haben viel über Kommunikation gesprochen, aber vielleicht haben Sie da noch einen weiteren Punkt, den Sie in die politische Debatte mit einspeisen möchten.
Ja, ich glaube, die Antworten von Bundeskanzler Scholz auf die Debatte, die er als peinlich einstufte, haben gezeigt, woran es noch fehlt. Er hat in dem Zusammenhang gesagt, schauen wir auf das, was Deutschland schon alles geliefert hat. Und das steht nicht in Frage. Das ist wirklich sehr viel. Aber in dem Denken, lasst uns drauf schauen, lasst uns zurückschauen, was wir schon alles geschafft haben, das reicht nicht. Und es fehlte dann der Satz eigentlich, dass das zukunftsgewandter gedacht werden muss und auch über bestimmte Zeiträume und finanzielle Angaben hinaus. Also ich glaube, dieser wirkliche Wandel dahin, das nach vorne zu denken, denn von Deutschland hängt und in Europa viel ab. Manchmal stellt sich meiner Ansicht nach Deutschland und auch die deutsche Regierung diesen Erwartungen auch anderer Länder in Europa noch nicht. Und wer weiß, was in den US-Wahlen passiert, dann wird die Rolle Deutschlands noch wichtiger. Und wenn ich noch einen Punkt anführen darf, im Zusammenhang mit dieser Idee von dem Einfrieren, das hat Herr Mützenich nicht so gesagt, aber da geistert seit ein paar Wochen die Idee herum, man könnte ja auch an ein Einfrieren im Sinne der deutsch-deutschen Teilung denken und irgendwann kann man diese Teilung mal wieder überwinden und ich finde, dass ein, selbst wenn es nur in Ansätzen momentan diskutiert wird in einigen gesellschaftlichen Kreisen auch, da muss man ganz klar sagen, die deutsch-deutsche Teilung war eine, wo auf beiden Seiten der Grenze noch Deutschland existierte und wenn wir dieses Modell überhaupt nur in den Gedanken anwenden auf die Ukraine, da muss uns klar sein, so eine Grenze würde heißen, auf einer Seite der Grenze gibt es keine Ukraine mehr. Und ich glaube, diese Anfänge von einem Vergleich, einer Analogie, die müssen sofort wieder aufhören.
Herr Müller, Sie haben das Schlusswort. Können Sie mit den Gedanken von Frau Sasse anfangen? Können Sie sagen, ja, dieses Szenario einer deutsch-deutschen Teilung angewandt auf die Ukraine, das können wir definitiv schon mal verwerfen für die Zukunft.
Da teile ich völlig die Meinung von Frau Sasse. Ich glaube, das wäre ein ganz gefährlicher Weg. Der Weg wird auch, also Sie haben es ja selbst gesagt, von Herrn Mützenich und anderen so auch gar nicht diskutiert. Aber diejenigen, die es diskutieren, glaube ich, befinden sich da auf einem Irrweg. Also da teile ich den Gedanken. Und auch der zweite Punkt von Frau Sasse ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Wir werden mehr gefordert sein. Von Deutschland wird Führung erwartet werden, unabhängig von Israel und Ukraine. Die Welt verändert sich so, dass die größte Volkswirtschaft in Europa eine Rolle spielen muss in den außen- und sicherheitspolitischen Fragen, eine aktive Rolle. Und diese Diskussion ist zu führen, was da auf uns zukommt und wie diese Rolle aussehen soll.
Zumal die sich jetzt schon abzeichnet, dass mit der US-Wahl womöglich die Unterstützung für die Ukraine, die US-Unterstützung zurückgehen wird. Aber Herr Müller, werden Sie sich in Ihrer Fraktion dafür einsetzen, dass mehr nach vorne kommuniziert wird?
Ich bin Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und in all meinen Auftritten und Reden thematisiere ich das ganz genau so. Und das sieht auch sehr viele natürlich, die das genauso sehen. Aber wir müssen sehen, eben, dass wir jetzt innerhalb von 2 Jahren wirklich dramatisch viel verändert haben in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können, sondern das heißt, wir haben tatsächlich viel erreicht. Wir müssen aber eben auch noch deutlich mehr erreichen und vor allen Dingen mit den europäischen Partnern. Wenn es so kommt, wie Sie sagen, dass die USA sich aus weiten Teilen der Unterstützung zurückziehen wird, wird Deutschland alleine das gar nicht auffangen können, sondern dann müssen Frankreich, Spanien, Italien mehr machen als bisher.
Und das gibt uns definitiv noch weiteren Stoff für weitere Diskussionen. Wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für Ihre Gedanken hier in dieser Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Müller, SPD-Bundestagsabgeordneter. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Trubetskoy, der ukrainische Journalist aus Kiew, und Gwendolin Sasse, Politologin und Osteuropa-Expertin, hat mitdiskutiert. Vielen Dank für Ihre Gedanken. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.